Elfi hat gerade gesagt, immer bevor es losgeht, hat es ein bisschen Herzklopfen.
Ja, ja, so auch jetzt.
Mir geht es ähnlich. Ne?
Schön.
Wenn das Herz klopft, ist es dabei. Ist Passion oder Leidenschaft im Spiel, gewisse Aufregung. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen an diesem hochsommerlichen Abend im Kepler-Salon. Es ist etwas nach 7:30 heute. Wir haben kaum mehr als 28 Grad hier. Also es ist relativ kühl.
Angenehm.
Angenehm, ne? Weil, wir haben da eine Temperaturanzeige unter der Uhr und die kann man ablesen.
Das habe ich eigentlich noch nie mitbekommen. Ja.
Herzlich willkommen. Elfi, für dich ist das ein vertrauter Platz, wenn auch die Position, die du heute einnimmst, sozusagen eben die andere ist, nicht der Gastgeberin, du bist heute zu Gast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Elfi Schulz. Vorweg, wie üblich, ein paar Anmerkungen zum Ritual und Formalitäten zum Salon. Wie Sie wissen, ist immer noch gewährleistet und das im 8. Jahr des Bestehens des Salons, oder ist es sogar das 9., ich tue mir immer mit der Zählung schwer. Auf alle Fälle werden wir bald 10 Jahre alt, übernächstes Jahr. Das verdanken wir zum einen den Subventionsgebern von Stadt und Land, Sponsoren, und jetzt ein wesentliches Stichwort, was dich betrifft, nämlich den Freunden des Kepler Salons, der unser Unterstützungsverein ist. An die Freunde des Kepler Salons zu denken, ohne dass man an dich denkt, ist undenkbar. Du warst im Kulturhauptstadtjahr 2009, wie diese Institution begründet worden ist, diese wunderbare. Ich bin auch sozusagen im 5. Jahr meines Daseins nach wie vor ein sehr Begeisterter an diesem Ort. Maßgeblich daran beteiligt, dass sich dieser Freundeskreis etabliert hat. Und dieser Freundeskreis ist schuld dran, ist eine schöne Schuld, sozusagen, dass es uns immer noch gibt, nämlich diese Dynamik, diese Energie, diese Begeisterung, die von dir und vielen Menschen rundherum ausgegangen ist, ist sicher auch ein Hauptgrund, warum es uns heute noch gibt und hoffentlich noch lange geben wird. Und du warst da sozusagen irgendwie der Motor der Freunde. Ne?
Ja, erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung, als Gast hier im Kepler-Salon zu sein. Das ist natürlich schon etwas Besonderes. Und zum Thema Salon und Kepler-Salon und Salon Elfi, also da ist nicht weit, nicht viel dazwischen. Aber ich muss sagen, das Format Kepler-Salon 09 war natürlich schon ein unheimliches Erfolgskonzept. Und das haben wir relativ bald erkannt, dass das braucht Linz. Und es war dann im August, wie dann Herr Fuchs mich gefragt hat, ob ich irgendwas wüsste, dass wir das vielleicht weitertragen können, weil es ja nur für 2009 so ausgerichtet war. Ob wir da einen Verein gründen sollen. Und da habe ich gesagt, aus meiner Erfahrung ist es nicht so gut, weil am Anfang, wo es sozusagen noch keine Notwendigkeit gibt, würde ich das nicht machen. Aber ich habe Erfahrung mit Freunden, weil ich selber auch ein Freund von St. Anna Steinbruch, wie die Gründer sozusagen leider verstorben sind, habe ich das dann übernommen und mit diesem, dass es kein Verein ist, sondern nur ein loser Freundeskreis, der wechselt, kommen immer neue dazu, das hat sich eigentlich bewährt. Ja? Und ich habe gesagt, fangen wir mal mit dem an. Ne? Das ist am Ende des Jahres waren wir, glaube ich, 475 Leute haben sich eingetragen, dass sie finden, der Kepler-Salon sollte weitergehen. Also das ist schon eine große Menge, muss man schon sagen, nicht? Und auch die Feedbacks von den Vortragenden, wurden ja auch gesammelt dann, und die waren wirklich großartig. Also ich habe mich jedes Mal gefreut, wann ich wieder was gelesen habe, wie toll, wie großartig diese, auch die Räumlichkeiten und der Ablauf und das Ganze. Also und die Leute fühlen sich wohl und es trauen sich alle Fragen. Also das und ja. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann kurz vor Weihnachten eben einen Hinweis bekommen habe. Ich möchte dort mit Herrn Lehner einen Termin ausmachen, weil der hat auch gefunden, dass es weitergehen soll. Und das habe ich mir am Anfang gar nicht traut, weil da war gerade der Brand draußen da in der Spinnerei und wir haben schon gewartet und dann endlich habe ich dann doch mich getraut, dorthin zu gehen und zu bitten, ob sie vielleicht was, also es war eh schon klar eigentlich, ne? Und es war dann natürlich eine schöne Summe, die er zugesprochen hat und auf 5 Jahre. Und ich war dann ganz aufgeregt. Ich bin zur zweiten Dame, die maßgeblich beteiligt ist, die Heidi Marie Benz. Wir haben uns immer abgesprochen. Und ich bin als Erster zu ihr und habe gesagt, da, so und so viel haben wir gekriegt. Und jetzt, aber wenn jetzt da Geld im Spiel ist, muss man natürlich dann einen Verein gründen, weil da muss der Rechnung legen, was wurde mit dem Geld gemacht. Ne? Und dann habe ich den Uli Fuchs angerufen und habe gesagt, das und das ist, haben wir erreicht und da möchten wir dann schon mitreden und so. Ne? Und dann gab Anfang, am 17. Jänner haben wir uns dann hier getroffen. Das war der Herr Hanonkur, der auch dafür war. Und ich habe mir gedacht, die Heidemarie, ich weiß es ganz genau, das war ganz aufregend, wir sind da gesessen und der Herr Hanonkur mit seiner Gruppe auf der anderen Seite und ja, und soll man und wie soll das weitergehen und so. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja nichts zu verlieren, nicht? Wenn es nicht geht, können wir ja wieder aufhören. Ne? Also ich sehe das positiv. Ein bisschen Geld haben wir, Startkapital, und dann ist auch von 09 auch noch der Budgetüberfluss, oder wie sagt man da genau?
Ist geblieben, ist wahrscheinlich. Ja.
Ist gekommen dann auch noch. Und natürlich hat auch Hanonkur auch sozusagen mit dem Pforte einen großen Beitrag geleistet, dass es weitergegangen ist.
Genau,
das war wirklich eine aufregende Zeit und ich bin wirklich sehr glücklich, dass es noch immer im Kepler Salon gibt mit unserer Mithilfe. Es ist nicht sehr viel größer geworden, unser Beitrag, aber kontinuierlich und wenn es so bleibt. Und es gibt natürlich den Salonintendant, der das gut verwaltet und gute Kontakte geknüpft hat mit allen Institutionen von Linz. Das macht es natürlich auch ein bisschen leichter. Das hast du ganz toll gemacht. Also das muss man schon sagen.
Danke, Elfi. Aber das war sozusagen die einmalige Gelegenheit in der Introduktion, sozusagen Zeitzeugengeschichte in der Kepler-Salon-Biografie zu
ja,
hören.
Ja, das war eine aufregende Zeit.
Da ist der Grundstein gelegt. Und das eine ist Geld, das natürlich gebraucht wird, dass so eine Institution am Leben gehalten wird. Aber wie du sagst, das ist viel Wichtigeres an Menschen, die dieses Feuer weitertragen. Und bis heute, da ist der Freundeskreis eine sehr wesentliche Befeuerung, auch aus meiner Sicht, sozusagen als Leiter der Institution, weil das natürlich auch Energie gibt. Dann kommt das Geld auch dazu und es geht sich nur immer aus. Und darum am Anfang den Dank an die Sponsoren, die das möglich machen, oder an die Freunde. Und gleichzeitig der Hinweis, sollten Sie noch nicht Freundin oder Freundin, Freund des Kepler-Salons sein, im Quartalsprogramm, im Trimesterprogramm, hören wir jetzt Trimester, ja, hinten ja. Gibt es so ein Formular, das ist ganz problemlos auszufüllen,
ja,
und
ja.
Mit 25 Euro im Jahr ist man schon dabei und uns ist geholfen. Wir wollen also sozusagen diesen freien, niederschwelligen Geist, den du auch angesprochen hast, weiter bewahren und es ist uns noch nie in den Sinn gekommen, irgendeine Form einen Eintritt einzuheben, weil ein freier Ort eben auch frei betretbar sein soll. Drum den Appell, den wir sozusagen sollten, so kräftig hinkriegen wir heute, treten Sie den ja Freundinnen und Freunden des Kepler Salons bei.
Also ich kenne ja einige Mitglieder, das sind gar nicht wenige, die noch nie im Kepler Salon waren. Aber sie zahlen jedes Jahr brav ein.
Ja. Und man lebt ja auch von der Reputation. Ich meine, ich betreffe ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, Kepler sagen, ganz toll, ich war zwar noch nie, aber es muss ganz toll sein. Ich kann das immer dann nur bestätigen. Klarerweise ist das ganz toll. Genau, das macht uns aus. Dieses Format, das heute sozusagen Travöger trifft, heute Elfi Schulz, haben wir vor einigen Monaten, da habe ich das sozusagen begründet, um auch persönlicher um Themen zu kreisen, um Menschen und Biografien zu kreisen und im Gespräch zu sein. Die erste Gästin sozusagen war Christine Heiden.
Da war ich leider nicht anwesend, weil ich nicht in Österreich war, also hat mir leid getan.
Heute du, dich vorzustellen, lehnt es ja fast so wie der Donau Wasser zuzuführen. oder allen nach Athen zu tragen. Ne? Ich will trotzdem, weil das einfach so schön ist, du schreibst, du bist passionierte Linzerin. Passioniert ist also ein schönes Wort. Warst durchaus in deinem Leben auch in der weiten Welt, in beruflich in Kanada und Frankreich und seit 20 Jahren bist du ja mehr oder weniger selber auch, du hast ja den schönen Begriff deiner Beruf, oder ich glaube, das ist nicht einmal Berufsbezeichnung, das ist eine Berufungsbezeichnung, das kann nur eine Berufungsbezeichnung sein, nämlich der Salonier.
Ich habe als ganz junges Mädchen, genau weiß ich es nicht, aber dass es Salons gibt und dass es Salonniers gibt in Wien und das habe ich relativ bald gehört. Ja. Und dann immer ein bisschen, immer mehr erfahren und das hat mich eigentlich fasziniert, dass Frauen also da was bewirken, ja, also das, die machen das regelmäßig und das hat mir eigentlich die Zuckerkandel war die erste, die ich gehört habe, also dass die Salonier war und so weiter. Ich habe da ein Buch auch mitgebracht, das ich auch gelesen habe, 200 Jahre Geschichte einer besonderen Institution. Und das glaubt man gar nicht, wie wichtig diese Salons waren und was da alles passiert ist. Und die Frauen haben sich emanzipieren können zu Hause mit in ihrem Umfeld, haben interessante Leute eingeladen, von Musiker, Schriftsteller, Philosophen, aber nicht nur von Wien, sondern von ganz Europa. Paris war genauso und Berlin. Und das ist schon eine spannende Geschichte für Frauen hauptsächlich. Es gibt auch Salons, die Männer geführt haben. Mich unterscheidet natürlich, dass ich alleine bin und keinen Staat habe, der rundherum sorgt und fürs Essen und für die Einladung. Ich mache alles selber und mit Freunden Hilfe. Danke, da sind einige hier, die das sehr gerne machen und gut machen. Aber im Prinzip war ich immer... Ich glaube, ich war relativ bald Salonier im Herzen, wie der Norbert das so schön sagt. Und ich habe natürlich auch sehr bald in meiner Jugend viel Gastfreundschaft selber erleben können. Also unglaubliche Geschichten und auch später dann, also ob es jetzt in Kanada oder Frankreich oder es sind ganz tolle, für mich war das ganz klar, dass man Leute einlädt und auch nicht unbedingt Gegenleistung haben will, aber vor kurzem hat einer zu mir gesagt, und wer hat das finanziert? Habe ich gesagt, wieso, was finanziert? Ich werde nie auf die Idee kommen, dass ich da irgendwo hingehe, dass man das jemand finanziert, während ich Gäste einlade. Also das, ich habe versucht, in meinem Rahmen und das, was ich leisten kann, mir leisten kann, zu bieten. Und es ist immer ausgegangen und die Gäste waren immer zufrieden. Und das mache ich halt noch gern, mit einer kleinen Pause jetzt, weil jetzt natürlich das Buch eben erschienen ist und jetzt bin ich Verlegerin auch noch, nicht? Und mache den Vertrieb, das ist schon ein bisschen viel.
Also du bist nie verlegen um etwaige Beschäftigung.
Nein, nie. Leben, ne? Eines hört auf, ne? Und das nächste, genau, kommt. Ja.
Du hast wahnsinnig viel Erfahrung als Gastgeberin. Jetzt sag mal ehrlich, was erwartet man denn von einem Gast, als Gastgeberin? Gibt es da Erwartungen?
Also Erwartungen, eigentlich erwarte ich mir gar nichts. Ich denke mal, ich lade Leute ein, die ich kennenlerne, die ich schon gut kenne, verknüpfe die, denke mal, die könnten sich sozusagen bereichern, die haben ähnliche Berufsrichtung und so weiter. Das habe ich relativ bald gemacht. Ich habe natürlich in verschiedenen Bereichen auch gearbeitet, Bruckner aus, wahnsinnig viele interessante Leute kennengelernt, nicht nur Künstler, sondern auch Besucher, nicht? Und das hat, ich weiß nicht, ich habe da immer so gedacht, das wäre nett, wenn sie die kennenlernen. Und das hat eigentlich immer funktioniert und jeder Abend war zwar anders, auch die Gäste waren immer anders, die Konstellation immer anders. Also manche waren öfter da, manche sind dann irgendwie aus dem Kreis nicht geworfen, sondern aber so ist das Leben. Auf einmal sind die nicht mehr da oder sichtbar. Aber vor kurzem habe ich auf der Landstraße jemand getroffen, die vor vielen, vielen Jahren war. Und hat gesagt, haben Sie das Haus noch, das Schöne, wo wir da waren damals? Sag ich, ja, ich kann mich nur erinnern, dass Sie mit dem Auto aufgesessen sind, weil die Zufahrt zu schlecht ist. Mhm. Ich sagte, ja, das war ziemlich blöd. Aber der Eindruck, dass es eine schöne Veranstaltung, sage ich mal, das ist ein gut nettes Zusammen. Wir haben natürlich auch einen großen Garten und ein großes, auch wenn es geregnet hat, haben wir keine Not gehabt, sind mal hineingegangen. Und war überhaupt kein Problem dann, weil, ja.
Aber du hast angesprochen, die Konstellation von Gästen.
Ja.
Was ist das für, was interessiert mich jetzt, was ist das für ein Vorgang? Ist es ein, sozusagen so eine Konstellation zu kreieren im Vorfeld, wo du denkst, die könnten sich gut verstehen, da könnten bereicherte Gespräche entstehen, da könnten sie Leute, ich war auch zu Gast und habe da auch einige Menschen das erste Mal in meinem Leben kennengelernt.
Ja, obwohl du viel kennst, als Journalist auch, nicht?
Ist das ein rationeller oder intuitiver Vorgang?
Das ist intuitiv.
Rein intuitiv.
Immer wieder, also das ist, ich kann das gar nicht so erklären, wenn ich jemanden treffe, denke ich mir, aha, ja, ma, die ist nett und die machen dies und jenes. Oder es gibt von vornherein ein Thema. Also ich erzähle jetzt, ich habe von einer Freundin, die hat mich gefragt, ob ich jemand wüsste, der einen französischen Maler im Sommer einen Monat oder was bei sich aufnimmt, weil der möchte gerne woanders Umgebung haben und dort malen. Und ich habe gesagt, von wo kommt der? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, der ist aus dem Elsass. Ich hab mir zwar das Foto gezeigt, aber ich habe das gar nicht gesehen. Sage ich, wenn er aus dem Elsass ist, kann er ins Müllviertel kommen. Ja, okay. Der ist dann gekommen. Nach 14 Tagen später war er schon da. Und ich bin mit ihm ins Müllviertel gefahren, er hinterher. Und bei der beim Stopp da, und habe ich gesagt, Sie wissen ja gar nicht, gut Deutsch können, ne? Sie wissen ja gar nicht, wo Sie da hinkommen. Hat er gesagt, wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja wieder fahren, hat er gesagt. Da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Mhm. Und er ist geblieben und hat den ganzen Sommer gemalt und also schöne Bilder gemacht. Und da habe ich gesagt, dann ist er nach Hause gefahren, hat die Bilder da lassen, Ölbilder. Und da habe ich gesagt, dann machen wir im Herbst eine Ausstellung. Mhm. Und war da das Thema dann schon da, ja? Also, es gibt natürlich elsässische Küche, nicht? Und Wein hat er mitgebracht und wem könnte das gefallen? Nachdem wir einen großen Bekanntenkreis gehabt haben, und immer noch habe, weiß ich ungefähr, wem das gefallen könnte.
Ja. Das habe ich schon bei einem springenden Punkt. Du bist Gastgeberin Salonier. Aber du bist auch Köchin in Personalunion. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich in der Salongeschichte nicht immer eine Rolle.
Nein, eben nicht.
Drum du sagst, okay, jetzt ist das Stichwort Elsass gefallen. Ja. Gerade gibt es die Elsasser Küche.
Ja.
Dann kochen wir was Elsässisches. Ja. Mir wäre das nicht möglich. Ne? Aber ich stehe viel früher an.
Da habe ich dir auch etwas
hast du davor schon elsässisch gekocht, naja, oder arbeitest du dann hinein und sagst, okay, jetzt entwirf ich ein Menü dafür?
Naja, es hat schon einen Grund, warum Elsass. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Praxis, ich habe die HBLA für wirtschaftliche Frauenberufe gemacht in St. Wolfgang und war im Elsass auf Praxis 3 Monate lang. Und in einem sehr, sehr guten Hotel. Dieses Haus hat, glaube ich, 2-mal, wie ich dort war, europäische, also Clubs oder Vereine eingeladen, also die besondere Speisen und die fahren da herum und kochen und genießen das halt. Also. Und da habe ich Sachen gegessen und gekostet. Das war einfach unglaublich. Nicht? Und ich habe dort sehr gut verdient. Ich war nicht ein Praktikant. Ich habe aber auch viel gearbeitet. Elsässer sind sehr fleißige Leute. Und das verlangen sie von den jungen Leuten. Und das war aber sehr, wirklich großartig, sehr interessant. Und ich habe mit dem Geld, habe ich natürlich versucht, auch in gute Häuser zu gehen auch und Verschiedenes auszuprobieren und zu kosten. Und das, was wir im Haus bekommen haben, natürlich auch. Das waren schon tolle Sachen. Wir haben in der Schule auch Kochen gehabt, aber das war eher Basiskochen und das Wichtigste halt. Aber das hat mich schon damals wirklich fasziniert. Ein Jahr später war ich dann an der Côte d'Azur, habe ich auch wieder ein bisschen eine andere Küche kennengelernt. Nicht? Also das ist schon immer, wie ich dann Familie gehabt habe und Kanada in Montreal war auch französische Küche, also ich habe mein Geld immer in gutes Restaurantessen investiert und hat nicht geschadet. Also erstens habe ich immer was gegessen, was ich nicht gekannt habe. Und so bereichert man dann auch sich selber und die Geschmacksbildung ist da. Aber ich habe da ein Confit vom Schwein. Also es ist jetzt nicht unbedingt elsässisch alleine, also Confit ist ein französisches Ding. Aber mir ist da ein Missgeschick passiert. Ich habe, also das ist eigentlich ein Rillett, aber ich habe das meinen Freunden allen viele Jahre jetzt schon geschenkt, als Confit vom Schwein. Und es bleibt bei mir Confit vom Schwein. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Rillett. Aber es ist sehr gut und haltbar und ich möchte dir das als Dankeschön überreichen. Das gehört dir. Es hält sich sehr lange. Ja. Es ist, und dann habe ich eben angefangen, Verschiedenstes auszuprobieren.
Aber das eine ist sozusagen die Lust, sozusagen gut essen zu gehen und Neues zu entdecken. Ja. Aber hast du dann in jungen Jahren schon immer versucht, auch das nachzukochen?
Nein.
Oder ist das erst später gekommen?
Ich war nicht einmal eine gute Esserin. Ich habe gar keine Zeit gehabt zum Essen. Also das war meine Mutter, die gesagt, so, ich muss ja was essen. Ja, nur wenn ich was trinken habe können und dann schon wieder spielen oder Ball spielen oder sonst was. Also fürs Essen habe ich keine Zeit gehabt. Also das in der Schule war es auch nicht mein Lieblingsfach. Das muss ich auch sagen. Ich habe mich immer auf die Seiten gestellt und habe gedacht, ich mache das Einfachste. Da kann man am wenigsten passieren, dass ich... Also jetzt, ich habe mir in der Schule für 200 Leute auch kochen müssen. Ich bin ja nicht wahnsinnig, stelle mich da 2 Stunden hin und tue da Schnitzel im heißen Fett rausbauen. Das hat mich nicht so gefreut. Aber mit der Familie dann hat sich das entwickelt. Und ich habe jeden Tag versucht, was mein Mann ist Mittag nach Hause gekommen, die Kinder auch. Natürlich, wir haben den Mittagstisch, der ja heute ganz abgekommen ist, haben wir wirklich von Anfang an durchgeführt oder wieder eingeführt, also für uns. Und da hat es jeden Tag was Neues gegeben. Mhm. Und ja... Es ist eigentlich, waren nur 3 Speisen drinnen die ganzen Jahre, die nicht so besonders gut waren. Aber alles andere haben einer meiner Söhne, der Jüngste ist da, der auch leidenschaftlich gern kocht und mich auch immer bei großen Festen unterstützt hat. Also ich brauche gar nicht sagen, was ich als nächstes brauche. Er weiß schon und holt das und so. Wenn mit so, also, da kann man natürlich dann schon große Feste machen und aber
um die Begriffe sozusagen nochmal aufzunehmen, das Stichwort Intuition ist schon gefallen. Ich nehme mal an, das ist für eine Gastgeberin was ganz Wichtiges, Intuition, nicht nur in der Zusammenstellung der Gäste, sondern wahrscheinlich die Dramaturgie, Speisenfolge. Ich kann mich erinnern, wir sind da, wie ich bei dir war, das hat schon so eine richtige Dramaturgie. Zuerst einmal, es war ein schöner Tag.
Ja, wir haben immer Glück gehabt, bis auf einmal.
Aber da steckt ein programmatischer Bogen, eine Dramaturgie dahinter, wie das abläuft und eine Zeit dazwischen, natürlich zwischen den Gängen. Und weil du ja sagst, du hast immer Lust gehabt auf das Fremde auch beim Essen sozusagen. Gastgeberin zu sein, heißt ja auch einfach offen sein für das Fremde und neugierig sein auf das Fremde oder vielleicht auch auf Menschen, die man gar nicht so gut kennt, aber die einen interessieren.
Ja, es passiert durchaus, dass mich Gäste anrufen und fragen, du, ich hab, kann ich den oder die auch mitnehmen, die würde vielleicht gut dazu passen und oder sage ich selbstverständlich, wenn du sagst, die passt oder der passt, dann gerne. Es ist noch Platz.
Aber als Mensch warst du sogar immer offen für das Fremde. Das sagt ja deine Biografie, also im Ausland gelebt, ob jetzt in Frankreich oder in Kanada, auch immer neugierig auf andere Länder und Menschen. Ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel interessante Menschen kennengelernt. Also nicht, also natürlich Höhepunkt war die Weltausstellung in Montreal. Und ich hatte das Glück, dass ich auch immer bei den Banketts und wo sozusagen die Wiener Staatsoper, die ja drüben auch ihre Opern Gastspiele abgehalten haben. Und die waren ja auch bei uns im Restaurant und die hat man natürlich alle kennengelernt. Und man spricht mit den Leuten. Es gibt sogar ein Foto von mir mit dem Kardinal König. Da durfte ich auch in dem eigenen speziellen Salon wurden die Gäste, die sozusagen Ehrengäste waren, bedient und da war ich immer dabei. Wahrscheinlich, weil ich auch Englisch und Französisch sehr gut konnte und ich habe natürlich immer Linz betont und wo Linz liegt und ich habe die meiste Linzer Torte verkauft und damals hat es ja das Linzer Bier auch noch gegeben. Aber wie gesagt, ich habe so spannende Leute kennengelernt und ich wurde dann eingeladen mit Politikern oder Künstlern am nächsten Tag, wo zum Essen eingeladen oder eben zu einer Veranstaltung. Und ja, es war Harry Belafonte bei uns im Pavillon und. Übrigens, den habe ich auch in Linz wieder betreuen können. Und
er hat ja nicht damals, soweit ich das in Erinnerung, nicht überall Zutritt bekommen.
Ja, genau. Und ich war ich habe ihn abgeholt, wie er damals in Linz war, und war für ihn, also sozusagen als Chauffeurin da und so. Und meine Freundinnen haben gesagt, ich habe einen großen Fehler gemacht, weil um 4 Uhr früh habe ich ihn dann nach Hause ins Hotel geführt und er hat gemeint, ob ich mit ihm noch in die Bar was trinken gehe. Und ich habe abgelehnt. Und ich weiß nicht, ob ich es bereuen soll, aber ich hätte dort keinen Alkohol trinken können. Ich habe ein großes Leihauto gehabt und also da war ich zu korrekt.
Wenn du zu Gast bist, dann, ja, denkst du dir dann manchmal sozusagen als trainierte, hochtrainierte, sensible Gastgeberin, oh, das könnte man jetzt anders machen, das würde ich jetzt anders machen, oder gibst du dann in der Gastseinrolle auch hin?
Ja, durchaus. Aha. Ja, also ich erwarte ja jetzt nicht von, wenn ich wo eingeladen bin, dass ich auch 5 Gänge oder 6 oder irgendwas Unbekanntes, das erwarte ich ja gar nicht. Leider Gottes, viele Frauen haben in den Anfängen gesagt, ja, dich kann man ja nicht einladen, was soll ich? Ich sage, du bitte koch das, was du magst und was du kannst. Und wenn du Erde für Gulasch ein Gutes machst, ist das wunderbar. Ja? Mhm. Also das erwarte ich gar nicht. Mhm. Aber ja, es war immer nett und ich habe da keine, natürlich sagt man, das hätte ein bisschen oder so. Das ist ja nichts Schlechtes, wenn man ich bin ja auch selber sehr kritisch, wenn ich was vorbereite und sag Arnold oder die anderen Söhne, sag ich, koste es einmal. Ja, ist eh gut. Glaubst nicht, fällt noch das oder das? Nein, es ist eh gut. Ja, also ich bin selber sehr kritisch eigentlich. Mhm. Und auch nachher sage ich, na, das hätte ein bisschen mehr durch sein können. Oder.
Bist du als Köchin auch experimentierfreudig, dass du sagst, das probiere jetzt einmal eine ganz neue Zusammensetzung?
Nein, eigentlich, das mache ich jetzt erst, seit ich alleine für mich auch koche. Also ich mache das trotzdem gerne, auch für mich, dass ich weiter koche. Da traue ich mir schon eher was. Aber wenn man 5 Männer am Tisch hat und da die Hälfte sagt, das mag ich nicht, ja, dann bist frustriert. Jetzt habe ich immer versucht, was zu kochen, was so schmeckt, wie es heißt, ja. Mhm. Und das war gut so. Mhm. Und da habe ich keine Experimente gemacht. Mhm. Also ich habe mich schon an die Rezepte gehalten und wenn das Rezept nach einem Jahr, wenn ich das wieder gekocht habe, dann hat es so geschmeckt wie damals. Mhm. Das habe ich schon. Und das mache ich auch heute noch. Mhm. Außer es ist wieder ganz was Neues, dann hat es. Aber da bin ich schon sehr genau.
Mhm. Auf deiner Website ja? gibt es ein Zitat vom Dalai Lama.
Ja.
Und wir waren also sozusagen beim. Das Herz war ja unser Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Dieses Zitat: Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen.
So ist es. Wenn das der Dalai Lama sagt, das habe ich schon sehr, sehr lang gelesen von ihm, also das ist viele Jahre her. Und ich koche nach wie vor wirklich sehr gerne. Also wenn ich habe sehr viel im Garten und das verarbeite ich alles selber. Mir ist leid, wenn das dann am Boden liegt und es passiert nichts. Und dann sage ich, ja, die nächsten Gäste kriegen halt dies, jenes und probiere doch schon Neues aus. Also ein Rezept, also das ist das Black Butter, habe ich im Radio gehört. Habe ich gedacht, ich habe so viele Äpfel. das probiere ich. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Alle Leute waren begeistert. Und es ist, also das mache ich schon, ne? Also dass ich ein bisschen was also für unseren oder für meinen Geschmack mache. Also,
aber Stichwort, du hast gesagt, was du im Garten hast, die Ingredienzien, mit denen du kochst, du legst da Wert drauf, dass die aus der Region kommen.
Auch,
ne?
Ich
kann mich erinnern, damals haben wir Fleisch gegessen, das war dann irgendwie vom Nachbarbauern.
Also ich habe natürlich, wir sind jetzt 45 Jahre, sind es heuer da oben ansässig, es ist wirklich
Witzersdorf,
Witzersdorf heißt es. Und wenn ich was brauche, also weiß ich schon, wenn ich anrufen kann, dort gibt es das Lamm und der hat, das ist der Jäger und da kriege ich eine frische Rehleber und da kriege ich das ist auch von das Fleisch, also das ist nämlich ein ausgesprochen fettes Fleisch, ja, das Schweinefleisch, das kriegst du ja im normalen Geschäft gar nicht mehr so wie das, das braucht's aber, nicht? Also das Fett ist ja Geschmacksträger und wenn man den und Fleisch schmeckt halt einfach anders. Und das kaufe ich also zum Großteil im Müllviertel.
Dein Salonier-Dasein, dein Gastgeberinnen-Dasein ist zum einen natürlich manifest in den vielen Abenden, die du deinen Gästen und auch dir bereitet hast, sozusagen. Dieses Manifestsein ist dann sozusagen, was ich habe auch diesen Abend bei dir sehr stark in Erinnerung.
Was
sozusagen.
War das für ein Thema? Weißt du das noch?
Ich weiß gar nicht, ob es da ein Thema gegeben hat.
War's kein
Thema? Kann mich nur ein wunderbares Essen und wunderschöne Gespräche.
Ja, das müsste man am Foto sehen.
Und das war jetzt, glaube ich, früher morgen, wo ich wieder heimgekommen bin. aber ist in den letzten Monaten, hast du das auf eine andere Art und Weise in einem Manifest gemacht, nämlich es gibt jetzt das Buch Salon Elfi, um auf das Buch zu sprechen zu kommen. Ja. Vielleicht können wir mal gleich mal erwähnen, dass das ja mittlerweile seit dem Erscheinen mit Preisen gekrönt wurde.
Ne?
Ich glaube, in der Nominierung warst du auf der Shortlist für das schönste Buch Österreichs.
Ja, das war eh schon eine Überraschung, dass da Kochbücher auch auf die Longlist kommen. Ja, genau. Das war ein Buch von Brandstätter Verlag, die mich leider damals nicht genommen haben. Es passt nicht und zu spät und die arbeiten ja viel früher. Und dann habe ich gedacht, das bleibt mir nichts anderes übrig als selber Verlag. Mhm. Aber ich war recht zuversichtlich und ich bereue es nicht. Also es ist so geworden, wie ich es wollte und nicht, wie dann der Verleger sagt, das machen wir so und so. Mhm. Also, und dieses zweite Buch ist eben in Graz nicht erschienen. Nicht?
Also eben der letzte war sozusagen dieser Grazer Preis.
Ja, ne? Das gibt es seit 7 Jahren. Das ist der Pri Prato. Die Katharina Prato war im 19. Jahrhundert eine extrem gute Köchin und fast jeder hat ein Buch von dieser Köchin zu Hause, weil es ist wirklich ein umfangreiches Werk, was die geschrieben hat und gibt es angeblich schon in der 36. Auflage und immer ist das noch nicht aus, glaube ich. Und da gibt es einige Kategorien und in der Kategorie Kulinär habe ich Gold bekommen und da war ich dann dort bei der Preisverleihung und das war ziemlich aufregend diesen Preis initiiert hat. Der hat mich eben als Salonier vorgestellt und hat gesagt, was ist das? Und stellen Sie sich vor, es gibt eine Salonier und was machen Sie und hin und her. Und das war dann eigentlich ganz nett. Und es hat dann in Gesprächen waren da einige Grazer Politikerinnen da oder auch Gasthäuser gehabt haben. Und wie machen Sie dann, wieso haben Sie das getan? Machen Sie das wöchentlich? Und dann hat eine gesagt, ich glaube, ich werde mein Gasthaus wieder aufsperren und lade die Künstler ein, die können ja bei mir schlafen, da kann ich ja das auch machen und so. Also genau das, das mag ich gern, dass es passiert. Und es hat auch eine Dame im Kepler-Salon vor gar nicht allzu langer Zeit mich gefragt oder beziehungsweise sie hat gesagt, ich habe gehört, was Sie machen und ich werde mir jetzt auch einen größeren Tisch kaufen. Ich glaube, das Einladen zu Hause, das ist schon etwas Besonderes, sage ich. Ich glaube schon.
Du hast ja von der langen Geschichte sozusagen der Saloniers oder der Salons gesprochen. Ja. Ich persönlich glaube ja sozusagen, dass gerade in unserer Zeit, wo alles so weitläufig in der digitalen Welt und fast grenzenlos scheint, zumindest scheint, gerade diese Räume, diese kleineren Räume der Begegnungen und auch diese Momente, diese Ereignisse ja wieder geschaffen werden, dass das besonders wichtig ist, dass man sich ja wieder begegnet.
Und ich glaube schon, ja. Wenn man zwei, drei, vier Stunden gemeinsam am Tisch sitzt und sozusagen entspannt ist und die Atmosphäre ist angenehm, da passiert schon etwas. Die Leute tauen auf und erzählen plötzlich was, also auch für mich oft Neues, was ich gar nicht gewusst habe. Das ist wirklich eine große Freude. Und das Feedback war dann immer, ich habe sehr viel zurückbekommen dann, also von Anrufen oder Karten nachher oder E-Mails, also die konnte ich leider nicht alle in Buch verewigen, aber das war wirklich sehr schön. Also und dann habe ich immer nachgedacht, was kann ich als nächstes machen, aber das war gar kein Mühe-Ding, es ist einfach wieder das Nächste gekommen, nicht? Also das Theremin und Therinen zum Beispiel. Der Günter Gessert ist ein ausgesprochen Experte am Theremin. Und im Kulturbereich habe ich immer wieder erfahren, dass auch viele gar nicht gewusst haben, was das ist. Und dann habe ich gesagt, Günter, da müssen wir irgendwas machen. Und dann habe ich mir gedacht, da passen dann Terrinen dazu und habe alle Terrinen, die ich konnte, am Tisch, also wirklich Tage vorbereitet und ich habe ja sehr viele Formen, also was oben drauf ist, ist auch drinnen, ob das jetzt ein Wildschwein ist oder eine Ente oder eine Gans oder was, und das kommt dann am Tisch und das ist am Tag praktisch sozusagen nur aus dem Keller wird das dann hingestellt. Und die Leute sind gekommen und sehen dann nach der Vorstellung, und es war auch ein sehr schöner Film, den er da gespielt hat und das Theremin dazu gespielt hat. Der Nachteil war, dass es schon sehr kalt war und die Leute haben also zu Fuß hergehen müssen. Und Wagner, wie heißt der Schneider im Vornamen, musst mal helfen.
Der David
Wagner, genau, der war zum ersten Mal da und hat gar nicht gewusst, wie es da hingeht. Und der hat dann so einen schönen Artikel geschrieben, Witzersdorf 09, das war nämlich 09 im Herbst, also im Oktober oder November war das schon. Hat er seine Erlebnisse da geschrieben. Also das war ganz, ganz, ganz nett und das ist im Buch auch drinnen. Mhm. Sie sind dann alle, aber viele sagen dann auch, dass zu Fuß zum Parkplatz gehen mit Lampen und so, das ist auch ein Erlebnis, was man ja in einer Stadt kaum mehr hat, nicht? Das ist zwar keine Alm, aber durch den Wald gehen und um 12 oder um 1 Uhr nachts und vielleicht hat man Glück, dass der Mond noch scheint, da sind die Leute eigentlich immer doch fasziniert, also auch der Abschluss und der Heimweg ist nicht so, also.
Es heißt ja, ich möchte sozusagen, bevor wir jetzt ins Das offene Gespräch müssen wir überziehen. Das ist ja, ich als Salonintendant, der immer genau schaut, nicht überziehen. Wir überziehen halt ein bisschen mehr, wir öffnen ein kleines Gespräch. Nur um das an dir auch für mich persönlich ein bisschen festzumachen. Man spricht ja von der Kunst der Gastfreundschaft. Wenn ich das an dir jetzt festmache, dann sage ich, mal ganz wichtig ist ein großes, weites, offenes Herz, Intuition, Leidenschaft
wo
natürlich.
Ist die Kunst,
ja. Naja, das ist eine hohe Kunstfertigkeit, ein Können. Man kochen kann ja nicht jeder.
Das ist auch ja, es ist auch sehr viel Organisation. Ja. Wahnsinnig viel. Ja. Also ich,
weil du auch gesagt hast, du hast heute einige Sachen vorbereitet. Da warst du natürlich gestern den ganzen Tag beschäftigt, um.
Ja, das habe ich schon am Mittwoch gemacht, also bis Donnerstag. Das dauert ja sehr lange, dass das die Qualität hat. Also und heute habe ich die anderen Sachen frisch gemacht.
Das sind ja dann nicht nur diese 3, 4, 5, 6 Stunden, wo man dann zusammen ist, sondern da ist ja Vorbereitung.
Na, Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Intuition und sozusagen dann Fertigkeit, dass man das. Ich glaube, dass Routine kann ich nicht sagen, aber eben es ist schon immer wieder das Gefühl, ich mache das gern und das ist schon eine Herausforderung. Also es ist schon spannend für mich selber auch, ja. Und aber was jetzt die Menschen betrifft. Dadurch, dass ich so viel mit Menschen zu tun gehabt habe, ja, ich habe so tolle Erlebnisse in Montreal gehabt, das ist ein eigenes Buch wäre das, ja, lernt man natürlich auch die Menschen gut kennen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, dass ich schon erkenne, was sind das für Menschen, passt der auch zu mir? Das ist ja auch ganz wichtig. Kann ich mit dem was anfangen? Kann ich mich dem öffnen? Oder der öffnen, der Person? Das sind schon schöne Augenblicke, die ich nicht missen möchte. Also ich habe wirklich so, auch wenn sie oft nur kurze Begegnungen waren, ist es.
Es ist vielleicht sogar was vom Nachhaltigsten, was wir Menschen erleben können, ne?
Genau.
Diese Erinnerung an solche Augenblicke.
Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt so was erzähle, was mir passiert ist im Zug an die Côte d'Azur und was mir dann passiert ist im Zug von Paris nach Linz, das klingt so banal, aber wie mir das wirklich passiert ist, denkst du, das gibt's nicht. Also ich möchte es nur kurz erklären, weil da war ich 19 Jahre, fahre an die Côte d'Azur mit dem Zug, mit große Metallbox, die man damals gehabt hat, so Reiseproviant, ich habe immer alles mitgehabt. Und dann steigt in Innsbruck ein junger Mann, ein Journalist ein und sitzt in meinem Abteil dann und schaut immer ganz aufgeregt, ob nicht irgendwo am Bahnhof, da war es dann schon 11:30, 12, dass er irgendwo was zum Essen kriegt. Und ich habe da ein volles Paket gehabt und habe ihm halt mit ihm meinen Proviant geteilt. Ne? Denn er war überglücklich und ist ausgestiegen und den habe ich nie wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Und ein Jahr später fahre ich von Paris nach Hause. Paris war damals im 65er Jahr sehr, sehr teuer. Und am letzten Tag habe ich überhaupt keinen Frau mehr gehabt. Gerade nur Zigaretten habe ich gehabt und bin dann im Zug die ganze Zeit draußen gestanden und habe immer Feuer geschnurrt von einem Franzosen, der auch draußen gestanden ist. Und der ist in Nancy dann ausgestiegen und wir haben sehr gut unterhalten und es war ganz, ganz nett. Und dann kommt er zurück und dann sage ich, ob er vielleicht was vergessen hat im Zug. Und er hat gesagt, nein, hat mir so ein großes Baguett gegeben und eine Flasche Bier. Er hat gesagt, er hat meinen Magen knurren gehört. Und Ich hab's, also das war so ein Déjà-vu-Erlebnis, und das hat mich so geprägt. Also man gibt zuerst und dann bekommt man zurück, ganz egal was es ist. Und wie wertvoll oder wie groß oder klein, oder wenn ich es dem gebe, kriege ich von dem anderen was zurück. Und das ist für mich unglaublich prägend gewesen. Mhm. Und da gibt es viele, viele solche Begegnungen. Mhm. Das darf ich aber noch sagen. Ich war ja in Graz, war in Vertretung den Fabrikanten beauftragt, diesen Preis zu übernehmen. Sie haben einen Anerkennungspreis für dieses sehr interessante Büchleins bekommen. Das sind unterschiedliche Begegnungen und Gastfreundschaftserlebnisse drinnen, auch mit Menüs, ganz skurrile zum Teil, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist wirklich ganz interessant, das zu durchschauen und was es an Gastfreundschaft alles gibt. Einfaches, üppiges, nur Begegnung, nur schlafen lassen, das teilen, was man hat. Also das ist wirklich sehr schön, kann ich empfehlen. Ich habe das bekommen, weil ich den Preis sozusagen.
Es ist dein Buch, also das wollen wir auch gleich nochmal hinweisen, gibt es da dort. Es gibt einen Büchertisch, sollte es jemand, es kommt ja wieder Weihnachten bald. Und Geburtstag hat man auch jetzt, ja, oder auch die Menschen, um zu sagen, man kann sich da heute auch eindecken mit deinen Büchern, Salon.
Ja, würde ich mich freuen.
Auch die Möglichkeit, sozusagen eine handsignierten, handverlesenen
Exemplars. Ja, ich habe mehrere Füllfedern mit, weil da hat man eine bessere Schrift als mit dem Kugelschreiber, das habe ich alles ausprobiert.
Und das ist jetzt ein... Also, der Punkt und höchst an der Zeit, das zu öffnen für Ihre Fragen. Gibt es Fragen oder Kommentare? Bitte kurz warten auf das Mikrofon. Zum einen, das habe ich am Anfang vergessen, weil wir ja für unser Audioarchiv immer mitschneiden und weil heute wieder einmal auch DorfTV da ist und diesen Abend aufzeichnet. Das ist sehr schön. Danke auch an dich, Gabi Kepplinger.
Das ich danke
uns
auch,
uns dadurch auch multipliziert in der weiten Welt. Das sage ich aber auch deswegen, weil du ja auch dort sozusagen als Gastgeberin einer eigenen, als Moderatorin einer eigenen Reihe, sehr wichtigen Reihe, nämlich die Frau in der Wirtschaft. Ne? Ja, das ist ein eigenes Gesprächsformat, wo du Frauen, die in der Wirtschaft innovative, führende Rollen einnimmst, wo du da mit denen im Gespräch bist. Ne?
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne und da gehe ich genauso vor. Also ich recherchiere nicht intensiv, sondern plötzlich lerne ich die Person kennen oder einen Hinweis oder ich suche jetzt nicht krampfhaft und plötzlich weiß ich, die passt jetzt genau. Ich schaue immer, dass ich verschiedene Formate einbringen kann, von Scharnstein bis ins Müllviertel und wieder zurück nach Linz und Enns und Umgebung und so und jede Frau für sich, muss ich sagen, war spannend und interessant. Es gibt so tolle Frauen, die nicht jetzt unbedingt immer die ganz oben gezeigt werden oder auch viele kleine Betriebe, die Großartiges leisten, Frauen, die alleine sich trauen, etwas Neues zu machen. Da gehört schon sehr viel Mut dazu und das ist
Das auf DorfTV, Gabi hat heute gesagt, dass wir das sozusagen aufnehmen, Linz ist klein, aber DorfTV ist groß.
ja.
Sie gehen dort rein, das ist ein riesen Sendungsarchiv und vielen Menschen sozusagen virtuell begegnen, aber darf ich Sie jetzt bitten?
Ja, Elfi, wie lange machst du das schon in Müllviertel? Hast du dann begonnen, als dein Mann nicht mehr gelebt hat oder schon mit ihm? Dann wie oft im Jahr und vor allem wie viele Gäste?
Also wir haben das relativ bald begonnen. Also die ersten sozusagen Gäste sind gekommen, weil sie neugierig waren, was wir uns da angetan haben, dieses alte Haus. Die meisten haben gesagt, das gehört weggeschoben und wir haben gesagt, nein, wir machen was draus. Das Stammhaus ist immerhin 400 Jahre alt und wir haben das so sanft renoviert und umgebaut, kann man gar nicht sagen, sondern einfach für uns zum Wohnen adaptiert. Es war ein Bauernhof im damaligen Kuhstall, wird heute, steht die große Tafel und wir haben das Gewölbe freigegeben. Und da haben wir schon begonnen, große Einladungen zu machen. Die erste wirkliche große Ding war, dass ich die Ingrid Kovarik ausgestellt habe. Das ist eine Künstlerin, die ich sehr bald kennengelernt habe. Ich habe überhaupt sehr bald Kontakt mit Künstlern gehabt, Bildhauer und so weiter. Also, aber wie gesagt, das war die erste und so ist es dann weitergegangen. Wir haben Vorpremieren von Kabarettgruppen gemacht, also Wahn und Witz war ja damals bei uns und da haben wir schon, Arnold, hilf mal, wie viele Leute waren da? 60? Mindestens, ja. Dann habe ich eine Ja. Allerdings habe ich damals noch nicht selber gekocht. Da haben wir sozusagen Speck und Schweinsbraten vom Gasthof bestellt. Das war mir dann irgendwann einmal zu langweilig, immer das Gleiche. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Aber das waren so die ersten Sachen, die eine Designermodenschau von der Britta Tanner Eidelhuber. Da haben wir 3 Tage gearbeitet mit Models oder jungen Mädchen oder auch Ältere. Da waren 100 Leute da. Leider gibt es kein einziges Foto aus dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ich habe mich da nicht gekümmert und es war dann einfach nichts da. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja, so ist es weitergegangen. Wir haben natürlich mein Mann war den Steuerberatungskanzlei gehabt, wir haben natürlich viele Kunden Klienten eingeladen und der Freundeskreis dazu, also es ist so weitergegangen, nicht? Das haben wir damals schon gemacht. Dass dann, wie mein Mann dann gestorben ist, haben wir etwas natürlich Pause gemacht und die Kinder sind dann gekommen, es ist Zeit, dass wir jetzt wieder was machen. Und dann haben wir dieses Gmade Wiesenfest gemacht und die Kinder haben, jeder hat 20 Leute einladen dürfen, ich natürlich auch, und jeder hat eine Liste gemacht, was er kochen wird, ja. Und da waren dann 80 Leute da, alle Generationen, entweder Kinder oder Eltern dazu, also das waren so die, also das war dann sozusagen waren wir auf uns alleine gestellt. Natürlich, da war schon immer ein Finanzier da, nicht, also aber normalerweise war das immer aus meinem Haushaltsbudget. Das.
80 Personen ist so die normale Größe, die du einlädst?
Die normale nicht, also das macht man natürlich nicht immer. Die normale Größe ist 12 Personen. Der Tisch hat Platz für 12 Personen. Das ist eh schon sehr viel. Wenn man allein ist, ist das schon sehr schwierig. Also da hofft man, dass da sein Gast dabei ist, der einschenkt und der serviert und sich alleine schafft man das nicht, das ist klar. Oder einer von den Söhnen ist da und also das geht dann schon. Und gute Freundinnen, die sich die auch am Vortag schon kommen und vorbereiten. Also das ist schon das Geburtstagsessen, was wir für einen Xöllbäundner gemacht haben. Das haben wir gemeinsam gemacht, die Elfi Sonnberger und ich, haben wir ihm das geschenkt. Und ich kann sagen, er hat nachher gesagt, es war sein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und er hat gesungen und gestanzelt und es war total nett. Also er hat seine Freunde eingeladen, hat er uns bekannt gegeben und wir haben das organisiert alles. Und es war ein sehr, sehr schöner, gelungener Abend. Und wir haben uns auch gefreut, gell?
Und noch also, eine Frage, ja? Hast du fixe Termine?
Oder? Na, fixe Termine geht nicht. Aber ich, also so zwei gute Essen am Tisch gibt es schon. Jetzt durch das Buch ist jetzt ein bisschen eine Pause entstanden, aber bei der Herstellung des Buches habe ich sehr viel gekocht. Man musste das ja fotografieren, das sind ja Themen von früher gewesen, nicht? Also und da habe ich schon sehr viel eingeladen. Also da ist schon alle drei Wochen ab und zu gewesen. Das ist schon sehr anstrengend. Aber jetzt beginne ich wieder. Also bis Oktober habe ich mir vorgenommen, also drei Abende zu machen. Ja, werden wir schauen.
Die Fotos im Buch sind ja von Tom Mesic,
ja, der sozusagen. Ja, der ist auch ein Liebhaber der Elsässer Küche. Ja. Das haben wir gar nicht gewusst. Ja. Das war auch sehr, sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ja. Also ich habe nie gesagt, das soll er fotografieren und das und so. Er ist einfach losgezogen und es war wirklich eine schöne Zusammenarbeit, ja. Der kommt, glaube ich, heute immer noch gerne zum Essen. Ja, gibt's noch eine Frage? Bitte.
Moment, das Mikrofon, so. Wenn man kommt schon.
Ja. Danke. Mich würde interessieren, wo das herkommt, Saloniere, weil eigentlich weiß man es ja auch von der Alma Mahler.
Ja.
Die hat es ja sehr intensiv betrieben, die hat Künstler zusammengebracht.
Ja.
Ja, das funktioniert
eh. Ja, ja. Und er hat Künstler zusammengebracht. Und früher, ich kann mich erinnern von meiner Mutter, die hat immer erzählt, die haben so Hausfreunde gehabt und so. Ja. Da ist ja wahrscheinlich auch was serviert worden. Aber irgendwann ist es in die Hände der Damen gegangen und die sind sozusagen Salonäre gewesen, die Kunst teilweise auch mit Politik zusammengebracht haben.
Ja, es waren Politiker auch bei mir zu Gast. Also,
ja.
Und da nicht wenige, aber jetzt nicht unbedingt ein politischer Abend gewesen.
Genau. Na, aber ich denke mal, da muss man eben entweder aus einer Familie kommen, die eben schon künstlerisch ein bisschen vorgeprägt ist, dass man auch die richtigen Leute zusammenbringt. Oder würde man das auch sagen, wenn man ein Fest für Freunde macht?
Dass man Salonier ist.
Ja.
Naja, dass ich Salonier bin, das ist 2004, glaube ich, war das. Da war im Mühlviertel das Festival der Regionen. Das war das Thema, wird es geheißen, das Thema, Elfi, kannst mir du helfen? Weißt du das auch nicht? Ja, jedenfalls meine damalige Chefin im Bruckenhaus, die Güttlinger Eva hat gesagt, du, da bewirbst du dich. Ah ja, in Unordnung und Ordnung war das Thema damals. Unordnung und Ordnung war das Thema. Und ich mache dir ein Konzept. Sie hat das schon mitbekommen, dass ich eben so verschiedene Einladungen mache. Sie war dann selber natürlich auch einige Male oben. Und da bewirbst du dich im Mühlviertel bei dieser Festivität. Und ich mache das Konzept und das haben wir auch gemacht. Und das war dann eben der Salon Elfi offiziell. Und es wurde natürlich nicht genommen und mir wurde natürlich, ich glaube 2000 Schilling hätte ich damals verlangt, also für die Unterstützung, und sie haben mir viel Glück gewünscht und das war's dann. Aber das Konzept habe ich heute noch und ich weiß noch, wie der Uli Fuchs mir das Konzept Kepler Salon gezeigt hat, habe ich gesagt, ich kann da meines Zeichen von damals nicht, dass das in dem Format nicht wahr, nicht? Aber der Name Salon Elfi ist eben damals entstanden und dann habe ich auch Gefallen daran gefunden, nachdem mich das Thema Salonier ja immer fasziniert hat. Nicht? Und aus unserer Familie gibt es keine Künstler, aber ich habe mich immer zu Künstlern hingezogen gefühlt. Also ich habe auch viele kennengelernt, zum Beispiel Auguste Kronheim-Eigner, die jetzt im Herbst im Nordico eine große Ausstellung bekommt, war die erste Künstlerin, die ich wirklich unterstützt habe. Und meine Freunde haben alle Holzschnitte von ihr kaufen müssen. Und ich, und ich selber habe auch sehr viele, also mein Mann und ich haben sehr viele Arbeiten von ihr gekauft.
Das erinnert mich an meine Freundin, die hat den Verschönerungsverein von St. Florian geleitet. Da waren wir auch alle dabei, obwohl wir ja nie da draußen wohnen und nichts. Aber im Verschönerungsverein von St. Florian.
Ja.
Na, was ich sagen wollte, ich habe das Buch schon.
Ja.
Und es sind sehr viele Rezepte drinnen von Terrinen und Konfis und so. Das sagt mir aber, ich kann da schon einiges vorbereiten.
Ja.
Also zum Beispiel gerade so Pasteten und so weiter, die kann man ja einen Tag, zwei Tage vorher machen, oder?
Ja, das sollte man sogar früher machen, weil die Pasteten, die brauchen zum Reifen, dass die Gewürze, dass das wirklich, also 3 Tage, 4, also das Confit mache ich immer als Erster, weil das kann einige Wochen, ich habe einen großen Keller, einen kühlen, gar nicht das, oder... Also das ist wirklich haltbar und ist immer noch ein Renner. Also das, ich kann gar nicht erzählen, wie viel Kilo ich schon...
Gerade gekostet, schmeckt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, eben. Und die etwas, die halt nicht so lang, die mache ich halt relativ am Vorabend, nicht? Also arbeite ich schon oft bis in die Nacht und
Also die Hauptspeise sozusagen, die macht man halt dann vielleicht eben...
Die, ja, ich mache natürlich sehr gerne Ragouts und also oder Sachen, die nicht so oft in den Lokalen gibt. Ich mag sehr gern Kaninchen, das ist ein wunderbares Fleisch. Da gibt es spanische Rezepte, also das ist alles ein bisschen anders und das ist so leicht und das kann man wirklich auch am Vortag machen. Ich habe wunderbare Töpfe aus Frankreich da, diese Tontöpfe, ja, eben aus dem Elsass auch. Das kann ich dann in den Ofen stellen und da brauche ich mich nicht mehr kümmern. Ne? Also das, man muss da schon ein bisschen schauen. Also eine Speise dazwischen kann man mal frisch machen, aber alle nicht. Also das schafft man nicht. Also.
Und letzter Punkt noch ganz kurz, was ich auch schön finde, es sind eigentlich die Rezepte relativ, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, einfach, ja, dass man nicht 100 Zutaten hat, sondern eben 4, 5 sagen und die eben gut kombiniert, das macht das Ganze auch ein bisschen leichter.
Naja, klar. Ja. Es sind ja keine teuren Produkte, die ich da verwende. Ja. Nicht? Also es gibt natürlich einmal Morcheln, weil's natürlich reizvoll ist, auch Kai, also Wachteln und so, das kann man schon einmal machen, aber das war so eine Ausnahme. Ich mag auch das Wildschwein sehr gern. Also das ist ein wunderbares Fleisch. Also der bei dem spanischen, also bei dieser Landpartie mit Goya. Ja. Ja, da waren ja genau. 50 Leute da am Tisch. Ja. Da habe ich halt meine eine Freundin und die Kinder haben da serviert und mitgeholfen. Und da habe ich aus Niederösterreich ein Wildschwein bekommen. Und am Vortag war das in der Decke noch und noch warm, wie ich das, um Gottes Willen, wer macht man das jetzt? Das kann ich ja gar nicht. Also, aber das war preiswert. Ja. Also, und dann habe ich Gott sei Dank einen am Bauernhof arbeiteten Schlechter gefunden, den habe ich angerufen und gesagt, wenn Sie in einer halben Stunde da sind, mache ich Ihnen das. Ja. Und ich habe mich beeilt, dass ich das schaffe und ich habe das gesehen, wie das da zerlegt wird. Das war ein Wahnsinn, wie das elegant war. Das war nichts Grausliches oder so. Das, und in einer halben Stunde bin ich mit den Teilen, so wie ich das wollen habe, nach Hause gefahren und habe schon vorbereitet und da ist mir schon ein Stein von Herzen gefallen am nächsten Tag.
Toll, danke.
Bitte.
Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen?
Ja. Liebe Elfi, ich habe ja auch sehr viel bei deinen Kochkünsten dabei sein dürfen, habe sehr oft erlebt, wie du also einfach also aus dem
nichts
Garten
was gemacht
hast. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt nur eine ganz kurze Anekdote erzählen, das hat mich wirklich fasziniert. Also ich habe mal aus Spanien Enten importiert, die dann im Winter vor der Tür saßen und praktisch erfroren sind. Und dann schweren Herzens haben wir uns dazu durchgerungen, diese Enten dann einfach uns gütlich zuzuführen. Ja, ja, ich also ich habe nichts davon essen können, aber die Familie hat sich's genüsslich gegönnt. Und dann natürlich eben, was macht man mit zwei Enten? Also mein Vater hat es nach einem großen Glas Cognac einmal geköpft. Ja. Und dann waren die da tot in der Küche. Und dann haben wir die Elfi angerufen. Weil man war sprachlos. Und wie rupft man eigentlich eine Ente? Und das habe ich von dir
gelernt. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, aber ich kann mich erinnern. Weil, also ich habe mich so schuldig gefühlt. Aber das war dann irgendwie so, du hast das so toll gemacht. Du hast das, schau, so macht man das und mach mit. Und dann haben wir halt da diese Enten gerupft. Das ist mich nicht leicht. Also
ja, ja, ja.
Habe ich auch später nochmal erfahren. Also das Gänse und alles geht viel leichter, Enten sind ein bisschen hakelig und du hast uns da geholfen und bist immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ja. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe das jetzt Jahre nicht mehr im Bild gehabt, wie du da bei uns in der Küche stehst und uns Enten rupfen hilfst und dann haben wir natürlich jetzt auch sehr gut verkocht, runtergebracht habe ich es nicht, aber es hat gut gerochen, das kann man nur erinnern.
Ja, das freut mich, dass du das...
Also das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, die Elfi kann alles. Und ich weiß nicht, wo du das eigentlich gelernt hast. Also das würde mich jetzt interessieren, das ist eine Facette, die ich nicht weiß von dir.
Das war einfach irgendwann dann doch die Leidenschaft da, ja. Und wenn man was gern macht, kann man es. Das wird
also
jeder...
Learning by doing. Das hat niemand
sicher
gezeigt, oder
ja,
wie?
Ja. Na, also das, was ich verheiratet war, dann wusste ich, dass eine ordentliche Ernährung für vier Jungs und einen Ehemann, da muss was Ordentliches am Tisch kommen, was Gesundes. Und der Größte in der Familie ist 2,6 Meter geworden, weil wir viel Erdäpfel gekocht haben. 130 Kilo Erdäpfel haben wir eingelagert. Da hat es jeden Tag was mit Erdäpfel gegeben und es war nicht langweilig. Und das mache ich auch heute. Erdäpfel habe ich immer zu Hause. Da kann man wunderbare Sachen machen und die herrlich schmecken, nicht? Also ja, es muss nicht immer Beefsteak sein und Kaviar und so weiter. Also einfache Produkte, gut gekocht. Also
gibt es eigentlich einen Wunschgast, den du gern bei dir zu Gast haben möchtest, der aber sozusagen nicht jetzt aus dem näheren Umfeld, den man nicht ansprechen kann und einladen, gibt es da irgendwen?
Also du meinst, der so hoch oben ist,
ja,
oder?
Wie auch immer, der vielleicht sozusagen nie, du denkst, den hätte ich jetzt gern.
Weißt du, ich kann das gar nicht denken, weil wenn ich mir sowas denke, läuft mir diese Person 2 oder 3 Tage später über den Weg und dann ist das soweit. Mhm. Ich darf schon gar nicht mehr denken, den habe ich schon lange nicht, das ist wirklich, das hat mich als Kind schon, habe ich das irgendwie gehabt.
Also das heißt im Umkehrschluss, du brauchst das nur denken und 2 Tage später triffst du die oder den.
Ja, ja, so ist, ja, so ist es.
Nein, das ist ein gutes Konzept.
Das ist ganz ja, einfach, ja, das kann man aber nicht weitergeben. Das muss man, weiß ich nicht. Ja, da habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht. Also es gibt schon Personen, die eine Bereicherung sind an einer Tafel, wo ruhigere Leute sitzen. Und da weiß ich, da braucht jemand jetzt, der ein bisschen Leben hineinbringt, weil ich bin ja auch nicht immer dort am Tisch, ich kann immer nur dazwischen einmal was beitragen, aber sonst denke ich immer schon wieder, ich muss hinaus und das Nächste bringen. Aber es hat eine Langeweile, glaube ich, hat es nie gegeben.
Aber ist das nicht, hast du nicht manchmal gedacht, jetzt bist du lang mit den Vorbereitungen für diese Abende beschäftigt und am Abend selber musst du ja auch nur relativ viel tun in der Küche. Es wäre doch jetzt schon, die würde jetzt einfach gerne den ganzen oben bei meinen Gästen sitzen und nicht immer wieder dazwischen in die Küche verschwinden. Oder
naja,
ist das ganz natürlich?
Das gehört einfach dazu. Ja, das gehört dazu, ja. Also ich habe einmal ein, das war aber nicht im Haus, sondern es war noch, wie wir in Linz größere Wohnung gehabt haben, habe ich ein Essen gemacht. Und das war ein bisschen übertrieben, da habe ich Haute Cuisine versucht zu kochen. Es ist mir auch halbwegs gelungen, aber ich war wirklich fast nur in der Küche. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das müsste ich jetzt einmal was hören, dass das so toll war oder gut war. Nicht? Man erwartet ja, dass... Und ich sage, mach, das war jetzt genial oder großartig. Ich habe mich wirklich zerrissen fast, also dass das alles hinhaut. Und dann bin ich reingekommen und dann habe ich gehört von einem Gast, na, so kocht man ja heute gar nicht. Ein Leberkäse vom Handelbauer, das ist ein Hit, nicht? Und da war ich dann schon sehr unglücklich und habe dann trotzdem wieder am Abend im Bett neue Kochrezepte gesucht, aber auch neue Gäste.
Ja. Das ist ein sehr kluger und pragmatischer,
genau, Ansatz. Ne? Ja. War nie wieder eingeladen.
So. Selber schuld.
Ja, also das passiert natürlich ja, und schon.
Wie ist es mit den, also ich habe schon auf diesen Sehnsuchtsgast gefragt, gibt es auch Küchen, die dich noch interessieren? Sozusagen fernere,
ja,
Küchen, wo du denkst,
ich
bin noch nicht so beschäftigt.
Ja, ja, schon.
Aber ich würde gerne mal, weiß ich, in den asiatischen Raum oder was auch immer.
Ich habe Indisch schon gekocht. Ich habe einige interessante indische Kochbücher. Ich war mit einer Freundin oder mit einer kleinen Gruppe in Indien und es war wirklich, also Südindien, es war unglaublich spannend und es hat mich wirklich fasziniert und da haben wir dann nachher sozusagen ein Nach-Indien-Ding gemacht, eben die Gruppe und andere dazu. Das war gar nicht so schlecht und ich werde das schon auch wieder machen. Was ich von der afrikanischen Küche bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich war vor 4 Jahren, glaube ich, war ich in Uganda. Ein wunderbares Land und wunderbare Menschen dort. Ich war mit Gotthard Wagner dort, weil wir sozusagen die Kultur der Acholi wieder geholfen haben aufzubauen. Und da wurden wir eingeladen, dazu kommen, dass sie uns zeigen, was da geht es auch dort, dass die jungen Leute wieder lernen, was man isst, in was die Eltern gekocht haben und so weiter. Also das war ganz spannend. Aber die Gastfreundschaft dort war großartig. Das Essen war ein bisschen also nicht ganz mein Geschmack. Aber wir wurden eingeladen in den Häusern. Die Frauen haben ihre schönsten Kleider angezogen und haben uns da tolle Sachen, oder das, was sie halt haben, vorgesetzt und natürlich waren wir begeistert, das ist eh klar, aber dass ich das jetzt nachkochen muss, so, das war nicht unbedingt meins, aber die Gastfreundschaft war großartig und wir wurden auch in den Stamm der Acholi aufgenommen worden mit einem großen Ritual und ich heiße Lagum. Das ist ein wunderschöner Name, das heißt nämlich die Glückliche. Und das hat ein junger Acholi ausgesucht für mich und er hat es gespürt, dass ich glücklich bin einfach, nicht? Also das freut mich heute noch, dass ich so einen schönen Namen bekommen habe. Mhm. Und ja.
Das ist ein ganz besonders schönes Schlussstichwort. Also ja. Die Glückliche, das wollen wir so stehen lassen. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, für Ihre Fragen und Beiträge. Ich kann nicht kochen, aber ich habe meine Flöte dabei und ich dachte, zum Schluss spiele ich noch ein Stück, weil ich eben nicht kochen kann. Oder ich fröne der Kunst des Flötenspiels.
Ich freue mich sehr.
Vorher möchte ich sozusagen, also vielen Dank, Elfi.
Ich sage danke.
Es ist immer wieder auch sehr ansteckend und inspirierend, dich auch sozusagen sprechen zu hören. Und man spürt, dass das schon eine Kunst ist, Gastfreundschaft, aber die Kunst sozusagen, das Herz offen zu haben und irgendwie auch bereit zu sein, glücklich zu sein.
Ne? Das ist, ja, das muss man schon auch wollen.
vielen Dank.
Ich sage auch danke.
Bevor ich sozusagen meine Flöte ergreife, darf ich noch kurz sozusagen die Ankündigungen für die nächsten Tagen oder beziehungsweise Wochen das Programm betreffend vom Kepler Salon. Wir haben jetzt eine besondere Zeit für uns, weil wir werden ab Samstag nicht hier Salone abhalten, sondern beim Festival der Regionen. Und das trifft sich ganz gut. Das Thema des heurigen Festivals der Regionen ist ungebetene Gäste, was da thematisiert wird. Dies wird stattfinden im Machtrenk. Das startet am Freitag und geht dann über 10 Tage. Und wir wurden eingeladen, sozusagen begleitend als Wissensvermittelnden, aber auch als diskursives Format, dass wir nun mal von unserer Urnatur her sind, das Festival und Projekte, die dort zu erleben sind, zu begleiten. Und darf nur ganz kurz sozusagen zu den, wir starten am 1. Juli, das ist der Samstag um 15 Uhr, ein Auftakt. Gottfried Hattinger hat unsere Reihe Palava genannt. Das finde ich eigentlich ganz hinreißend.
Ja, ja.
Und zu Beginn wird Palavern, vielmehr Philosophieren, auch ein sehr beliebter Gast hier, der Philosoph Thomas Moers. Quasi zum Thema ungebetene Gäste wird er Begriffe wie Toleranz philosophisch zu fassen versuchen. 1. Juli 15 Uhr im Festivalzentrum, ganz im Zentrum von Machtrenk. Am 2., das ist der Sonntag, auch wieder um 15 Uhr, heißt das Thema im Grenzraum, im Zwischenraum, nähert sich einem Projekt der Linzer Künstlerin Anja Westerfrölke, die sich sehr mit Grenzen, mit Passagen beschäftigt hat. Sie nimmt da sozusagen aus ihrer eigenen künstlerischen Biografie eine Arbeit von 1993 wieder auf und hat die weiter transformiert in die Gegenwart. Das ist dort zu erleben. Ich werde mit ihr im Gespräch sein und wir haben uns sozusagen noch eine andere Sicht auf Grenzen hereingeholt. Auch keine Unbekannte hier im Salon, Karin Wagner, die auch Gastgeberin ist, die aber auch Exilforscherin ist, Pianistin und Exilforscherin, die da sozusagen zu den Grenzen und zu Grenzübertritten und sozusagen über den Grenzen oder in anderen Ländern leben, auch noch einen Beitrag geben wird. Dann gibt es am Montag am Abend, das wird bald jetzt auf der Website auch publiziert werden, im ganz normalen Salon und dann das Wochenende danach 7, 8, 9 jeweils um 15 Uhr. Das Programm, das genaue, publizieren wir. Kommen Sie doch auch nach Machtrenk.
Ist ja könnte nicht auch weit.
Spannend werden.
Ist ja nicht zu weit.
Und es geht auch im weitesten Sinne um Gastfreundschaft. Nämlich sozusagen dort thematisiert die ungebetenen Gäste. Das wissen Sie vielleicht, weil Machtrenk ja sozusagen eine eigene Geschichte hat mit Donauschwaben, das war ja zum Teil in der Zwischenkriegszeit eine sehr große, da haben ja 20.000, 30.000 Menschen gelebt. Und es ist irgendwie auch so eine interessant, sich momentan sehr interessant entwickelnde Straße, die nicht nur da an der B1 vor Wels liegt, sondern da tut sich was. Also herzliche Einladung dazu. Vielen Dank für heute Und jetzt darf ich noch sozusagen statt Kochen ein paar Minuten Flöte
als
spielen.
Als Nachspeise.
Gestern war der 250. Todestag von Georg Philipp Telemann, der im Übrigen auch Mühlviertler Beziehungen hat, denn sein Großvater soll Freistädter gewesen sein. So habe ich das einmal gelesen. Und er hat 12 Fantasien für Flöte geschrieben. Und da will ich jetzt noch eine, die Nummer 2 spielen.
Das ist ein sehr schönes Geschenk. Danke dir.
Ohne Mikrofon. Sehr schön, dass diese Stücke Fantasien heißen. Fantasie gehört ja auch zur Gastfreundschaft, zum Gastgeberinnen, Gastgeber da.
Thank you.
Danke. Super. Ganz toll.